Radio 3. Das Gespräch.
Ich habe mal von jemandem, das fand ich einen sehr, sehr klugen Satz, von einem Menschen, dem man einen solchen Satz nicht auf Anhieb zugetraut hätte, gehört: Ironie und Komik, das ist doch Notwehr. Und das ist es oft auch. Also wenn du irgendwie klein und armselig bist und auch nicht besonders stark und ein großer, kräftiger Kerl will dir auf die Schnauze hauen, dann hast du nur eine Chance, du musst den zum Lachen bringen. Dann haut er dich nicht mehr.
Das sagt die Berliner Schriftstellerin Katja Lange-Müller. Ihre Bücher sind eher schmal, vielfach preisgekrönt und haben es in sich. Die Rezensenten bescheinigen ihr aufgekratzte Melancholie, Mitmenschlichkeit und dosierte Sentimentalität. Die rebellische Funktionärstochter aus Ost-Berlin verließ die DDR im Jahr 1984. Ihre Bücher dokumentieren die Zerrissenheit zwischen Ost und West und sind dabei manchmal außerordentlich komisch. Anlässlich des 75. Geburtstags von Katja Lange-Müller am 13. Februar wiederholen wir heute ein Gespräch, das Magdalena Kemper mit ihr im Jahr 2009 geführt hat. Ihre erste Frage: Warum Katja Lange-Müller glaubt, dass sie ein schlechter Gast für Podiumsdiskussionen sei?
Na, weil ich beispielsweise Menschen gerne mal ins Wort falle, weil ich mitunter nicht zum Thema spreche, sondern irgendwas anderes erzähle. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht irre ich mich auch. Vielleicht bin ich auch diejenige, die Podiumsdiskussion eher weniger schätzt.
Haben Sie irgendeinen Gewinn davon? Also ich meine, Podiumsdiskussion heißt ja auch immer, hinterher wird das Publikum noch befragt. Oder
eben leider nicht. Ganz oft sitzen da irgendwelche Herrschaften, die glauben, über bestimmte Sachverhalte und Situationen bestens Bescheid zu wissen und machen sich gegenseitig rund. Und das Publikum hat das alles zu ertragen. Also wenn ich beispielsweise vor einem Podium sitze als Publikum, dann leide ich sehr darunter, dass ich den jetzt nicht ins Wort fallen kann, dass ich nicht sagen kann, Moment mal, und wie kommen Sie denn darauf oder so. Das Publikum darf ja nicht oft mitreden.
Gibt es denn Publikum, was sich hinterher bei Ihnen meldet?
Na, dass man Reaktionen erfährt auf irgendwelche Äußerungen, schriftliche oder mündliche, zu den Zeichen und Querelen der Zeit. Das passiert schon hin und wieder, dass man also irgendwie eine Reaktion bekommt. Oder sie kommen gleich nach der Veranstaltung. Alle Varianten gibt es da.
Das Erzählen von unten, das Plebejische, der abgründige Witz, das sei typische DDR-Prosa, habe ich mal vor Jahren über Sie in der Zeit gelesen. Ist das so? Haben Sie typische DDR-Prosa geschrieben?
Na, das ist natürlich eine Beleidigung. Das ist also
das war die Zeit
von mir. Zeit hin, Zeit her, ja. So viel Zeit muss sein, zu sagen, dass das natürlich Unsinn ist. Ich will jetzt hier keine große Polemik darüber anfangen, was DDR-Literatur denn sein soll oder nicht sein soll. Gibt es BRD-Literatur? Das klingt ja auch so bescheuert. Ja? Das ist natürlich Quatsch. Das mit dem plebejischen Witz, das mag ja stimmen, das hat mit der DDR wenig zu tun. Da gibt es auch oder gab es auch sehr witzlose Gegenden. Andererseits natürlich stimmt es, dass das Leben in der Diktatur des Menschen Sinn für Groteske und Komik eher schärft. Ja. Aber ich schreibe natürlich keine DDR-Literatur. Fast alles, was ich geschrieben habe, habe ich im Westen geschrieben. Und dass der Autor natürlich, egal welcher, selbst Stanislaw Lem hat mal gesagt, wie er dann auf seine Science-Fiction-Einfälle und Ideen so käme, hat er mal gesagt, ist natürlich auch ein Mensch mit Witz, das ist doch alles autobiografisch. Nee, das ist bei mir natürlich nicht so, aber klar sind Autoren in gewisser Weise auch in den eigenen Erfahrungen geerdet. Das ist völlig normal. Und die zieht man sich eben dazu, wo man groß wird. Und das war in meinem Falle Ost-Berlin. Ost-Berlin war natürlich,
nicht
und da wird mir nun jeder, der in West- oder Ost-Berlin aufgewachsen ist, recht geben, Berlin war nie die Bundesrepublik und Ost-Berlin war nicht die DDR.
Monika Maron hat, als sie den Nationalpreis bekam, sich ganz scharf dagegen verwahrt.
Großartige Polemik, ja. Kann ich ihr nur beipflichten und zustimmen. Wenngleich die Argumentation für meine Verhältnisse nicht ausgearbeitet genug war. Und ich bin dann vielleicht auch nicht ganz so rigide. Ich würde sagen, wenn jemand behauptete, das sei Literatur aus der DDR, dann mag das stimmen. Aber entweder Literatur oder DDR. Also wenn es schriftliche Äußerungen sind, die so auf DDR bezogen sind, dass man sie als DDR-Literatur bezeichnen müsste, dann wäre es keine Literatur, hätte jetzt mein toter Kollege Adolf Endler gesagt.
Der ist ja noch weitergegangen. Adolf Endler hat ja gesagt, gerade in den letzten Jahren ist die DDR-Literatur hat überhaupt nicht mehr das wieder gespiegelt oder sich mit dem überhaupt nicht mehr beschäftigt, was in der DDR war. Also war sie
so
sowieso
ist es. DDR-Literatur ist natürlich ein reiner Germanistenbegriff. Für mich ist es sozusagen ein absoluter Antagonismus.
Trotzdem gibt es natürlich Bedingungen, unter denen Literatur entstanden ist.
Klar,
in der DDR.
Natürlich. Literatur aus der DDR ist kaum komplizierter zu formulieren und träfe den Sachverhalt schon etwas besser.
Jetzt möchte ich Katja Lange-Müller, die Zeitzeugin, mal befragen. Bevor die Mauer überwunden wurde, wurde sie ja nur erst mal gebaut, 13. August 1961. Da waren Sie 10 Jahre alt.
Ich war am 13. August 1961, war ich in irgendeinem Pionierferienlager, glaube ich. Aber ich weiß nicht mehr, in welchem. Ich kann mich absolut nicht erinnern. Nur daran, dass dann meine Mutter tatsächlich irgendwas von den bösen Bonner Ultras erzählt hat und das jetzt irgendwie die bewusstseinsschwachen Ostberliner nicht mehr beim Kapitalisten anschaffen gehen können und so weiter, also Geld verdienen. Und dass sie darauf mächtig stolz war, aber irgendwie machte ich mir darauf keinen Vers, keinen Reim. Ich war ja doch noch relativ klein, war auch selten, also wir haben es mal gerade bis Gesundbrunnen geschafft mit hochgeschlagenem Jackenkragen, irgendwie so bunte Ringelsockenkofen. Das gab es da alles für Ostgeld. Direkt am Bahnhof Gesundbrunnen war irgendwie... Das war eine einzige Sonderangebotsladenkette für DDR-Geld. Für Alu-Chips konnte man sich da mit irgendwelchem Schrott eindecken, von dem ich auch nur noch erinnere, dass die Farbe Neongrün dabei eine maßgebliche Rolle spielte, sowohl bei diesen Socken als auch bei irgendwelchen Armreifen, die nachts leuchteten, was auch sehr prima war. Mhm. Habe ich mich natürlich damals auch gefragt, warum leuchten die Armreifen, die man am Bahnhof Gesundbrunnen kaufen kann, in der Nacht im Osten? Ist das vielleicht irgendwie ein Indiz dafür, dass unsere Stadtsmänner und Frauen wissen, dass bei uns ganz oft der Strom ausfällt oder so? Darüber habe ich mir ernsthaft Gedanken gemacht. Also wie auch immer. Ich wusste vom Westen nicht viel, ich kannte nur den Bahnhof Gesundbrunnen. Ich war wahrscheinlich in irgendeinem Ferienlager und dann begann die Schule wieder und dann war die Überraschung natürlich wirklich groß und durchaus gelungen. Also es war wirklich...
Ein paar Schülerinnen, also Mitschülerinnen waren weg, oder?
Nicht ein paar, es waren richtig viele. Es waren schon richtig viele. Und das, obwohl unsere Schule eigentlich gleich in unmittelbarer Nähe zur Karl-Marx-Allee lag und zum Weidenweg, also eine Gegend, wo doch sehr viele gute Genossen lebten. Und trotzdem, also es fehlten ungefähr 10 oder 12.
Wie haben Ihnen die Lehrer und Lehrerinnen das erklärt?
Na, erstmal gar nicht. Nur damit, dass sie wahrscheinlich irgendwie sich dafür entschieden hätten, auch wieder ideologisch. Also ich konnte mir aber nicht vorstellen, dass sie meine Freundin Elke oder meine Freundin Helga irgendwie freiwillig, okay, die waren Kinder, die mussten ja eh machen, was ihre Eltern von ihnen verlangt haben. Aber es wurde so dargestellt, als wäre es deren freier Entschluss, jetzt irgendwie zum Klassenfeind überzulaufen, wie das hieß. Ja.
Haben Sie Freundinnen verloren, Schulfreundinnen?
Meine beste Freundin. Und noch eine, mit der ich auch ganz gut auskam. Da habe ich mir natürlich dann später auch drüber Gedanken gemacht, warum ausgerechnet meine besten Freundinnen damals zu denen gehörten, die wegblieben. Ne?
Wenn Sie auf dieses Kind gucken von damals, wie war das? War das frech, war das leise, war das laut, war das dick, war das dünn?
Das war ein bisschen dick, es war frech, es war laut, es war... Meine Großmutter hatte für mich als Kind einen sehr guten Begriff. Sie nannte mich ein Rattengewitter, was immer sie sich darunter vorstellte. Ich kann mir darunter was vorstellen. Mhm. Du altes Rattengewitter, sagte sie zu mir, gehöre, ja, obwohl sie wirklich bedeutend älter war als ich, denn sie war ja meine Großmutter. Was natürlich auch wirklich einen Grund hat. Ich bin eine extreme Linkshänderin, wirklich extrem. Und ich bin in der ersten Klasse um ein Haar sitzen geblieben wegen Schreibens. Und immer kam von hinten so eine Deutschlehrerin, das Fräulein Meinl, mit so einer cremefarbenen Piqué-Bluse, mit so einer riesigen Schleife. Und die kam so von hinten und schnapp, krallte mir irgendwie den Stift aus der linken Hand und knallte ihn auf mein Heft. Und irgendwann habe ich die in die Hand gebissen, aber richtig doll. Und das machte mich dann versetzungsgefährdet, mehr als die Tatsache, dass ich wirklich nicht schreiben konnte, mit einer Feder, ohne Papier zu zerstören, an der Tafel stehen musste, die Antwort wusste, aber sie nicht anschreiben konnte, weil ich dazu mit der rechten Hand nicht in der Lage war. Da brachen wir die Kreide ab oder so. Und das hat mich ungeheuer genervt und, glaube ich, auch wirklich aggressiv gemacht, richtig rappelköpfig.
Hat die Oma sie unterstützt, die Großmutter?
Nee, mich hat niemand unterstützt. Es war vollkommen klar, das, was die da in der Schule sagen, das muss man so, die haben mich nicht mal darauf vorbereitet. Wenn ich gewusst hätte, ab jetzt muss ich vielleicht alles mit der rechten Hand machen, besonders dieses widerwärtige Schreiben. Das ist interessant, dass ich Schriftstellerin geworden bin und ich habe darüber auch viel nachgedacht, was das mit meiner Linkshändigkeit zu tun hat. Sicher eine ganze Menge. Also wenn man vor einem fast unlösbaren Problem steht, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder man haut in den Sack und fängt an, das Schreiben zu vermeiden. Ich hätte genauso gut, hätte ich eine Analphabetin werden können. Das wäre die andere Variante gewesen. Oder man verbeißt sich in das Problem und lässt nicht locker, bevor man es gelöst hat. Und zu der Sorte gehörte ich glücklicherweise.
Sie haben mal auf die Frage, ob Sie in Ihrem Leben jemals an das System DDR geglaubt hätten, gesagt, nein, niemals, ich lebte ja mit Menschen zusammen, die es verkörperten.
Ich hatte da so meine Mutter und meinen Vater, die waren irgendwie Genossen, aber die habe ich ja eigentlich auch erst später kennengelernt. Ich war erst in so einem Wochenkindergarten und dann, die waren dauernd unterwegs. Also eigentlich habe ich die richtig erst kennengelernt, als ich so ungefähr 6 war.
Und, das heißt, Sie waren die ersten Jahre im Heim oder in so einer Art Heim?
In einem Wochenkindergarten. Ja. Das gab es häufig, dass man die ganze Woche über da war und am Wochenende nur nach Hause kam.
Also Ihre Eltern waren ja nicht nur Genossen, das waren ja eine ganze Menge. Ihre Eltern
erst,
waren
als
ja
ich klein war, noch nicht. Da waren die FDJ-Funktionäre, also nicht bedeutend.
Nur später wurden sie es. Die Mutter war dann doch eine der sozusagen Spitzenfrauen.
Naja, so ganz nur auch wieder nicht. Sie hat es ja irgendwie nicht geschafft. Ist ja nicht nie Mitglied des ZK geworden, war immer nur Kandidat. Das ist auch interessant, ja, dass das eigentlich ohne reine Männerriege war. Na gut, das ist vielleicht ein anderes Thema.
Aber Ihre Mutter findet man, wenn man sucht,
ja, klar,
lange natürlich. Als ja. Eine prominente Politikerin der DDR.
Ja, das irgendwie, das geht mir natürlich jetzt leicht auf die Nerven. Ich weiß auch nicht, also die sind immer, das war ganz gut, die ersten Jahre im Westen hat das keine Sau interessiert. Und das war eine große Befreiung für mich. Und das war sicherlich auch der Grund dafür, dass ich mich sozusagen nochmal neu erfinden konnte, nach meinem eigenen Gusto und nach meinen eigenen Bedürfnissen. Aber irgendwann ging das wieder los. Irgendwann stand es im Munzinger-Archiv oder so. Okay, es ist die Wahrheit, so ist es, aber
was ist daran so schlimm?
Na, gar nichts, außer dass ich mit meiner Mutter nicht viel zu tun habe und nicht viel zu tun haben wollte nach den Ereignissen um Wolf Biermann und dann ein paar sehr private Dinge, über die ich öffentlich nicht rede. Da steckt schon was dahinter. Also warum ich mich so dagegen wehre, das hat viele und sehr, sehr triftige Gründe.
Haben Sie wieder Kontakt zu Ihrer Mutter?
Nein, sie auch nicht zu mir. Also das ist auf beiden Seiten, glaube ich, nicht möglich. Das ist einfach, da sind Sachen passiert, die das im Grunde genommen dauerhaft und endgültig verhindern.
Aber in den Büchern taucht Ihre Mutter sehr?
Ja, sie taucht manchmal auf, aber doch nicht als meine Mutter. Das ist für Autoren auch immer wieder schrecklich, obwohl ich dieses Bedürfnis verstehe, das 1:1 zu nehmen und als authentische, nicht nur als authentische Literatur anzugucken, sondern als autobiografische. Das ist es aber nicht. Das weiß der Autor manchmal selber nicht so ganz genau. Was ist selbst erlebt? Was hat man irgendwo gehört? Was konfabuliert man dazu? Ich habe als Kind gelogen, dass sich die Balken bogen. Ja, nun darf ich's endlich, ja, und kann sogar davon leben. Also das Lügen oder das Konfabulieren, das gehört dazu.
Dann hören wir jetzt die erste Musik, die Sie sich gewünscht haben. Vielleicht passt sie ja. Das ist ein Titel von Tom Waits, Time.
Und das hat natürlich einen Grund, warum dieser Titel. Das war ein Titel, irgendwann besuchte mich Wolfgang Hilbig, auch ein guter Freund von mir gewesen ist, der Schriftsteller, als ich ganz frisch in West-Berlin gelandet war und im Wedding lebte. Und er hatte eine Platte unterm Arm und das war die. Und dann haben wir irgendwie 2 Flaschen Schnaps ausgetrunken und am Ende haben wir nur noch dieses Lied gehört und immer mitgesungen. Ja, ich kann das heute noch von vorne bis hinten singen.
The smart money's on Harlem and the moon is in the street and the shadow boys are breaking all the laws and you're east of East St. Louis and the wind is making speeches and the rain sounds like a round of applause and Napoleon is weeping in the carnival saloon. His invisible fiance's in the mirror. And the band is going home. It's raining hammers, it's raining nails. It's true there's nothing left for him down here. And it's time, time, time. And it's time, time, time. And it's time, time. Time that you love, and it's time, time, time.
Time.
Ja.
Das wunderbare Time von Tom Waits, gewünscht von Katja Lange-Müller.
Ist auch ein rechtes Ohrwürmchen.
Ja, oh, ja. Riecht ja Wurm.
Stimmt, ins eine Ohr rein und aus dem anderen wieder raus.
Ja. Schreiben. Wann haben Sie angefangen zu schreiben? Wann?
Spät.
Das heißt spät.
Na, ich wollte das nie. Erstens hatte ich immer so die Schwierigkeiten mit der linken Flosse und der rechten, die nicht so richtig wollte. Dann wurde ich habe dann rechts geschrieben, aber ich wurde ein wenig legasthenisch darüber, bin es eigentlich heute noch. Passiert einfach, wenn ich mir schnell was notiere, dass ich Zahlen drehe sowieso. Da muss ich echt aufpassen, dass ich irgendwie den zweiten Buchstaben vor dem ersten schreibe oder so. Aber ich habe ja Schriftsetzer gelernt und da lösten sich die Blockaden, weil das ein Beruf war, man muss schon sagen war, denn es gibt ihn ja nicht mehr. Er steht im Museum der ausgestorbenen Berufe, der das Seitenverkehrte sozusagen fokussierte. Und das kommt dem Linkshänder ausgesprochen entgegen. Also jeder Linkshänder, jeder Echte kann mühelos Spiegelschrift lesen und schreiben. Ich auch. Ich kann das ad hoc aus dem Stand heraus, gar kein Problem. Irgendwie habe ich die Schrift im Satz wieder so angeschaut, wie sie für mich oder in meinem verqueren Linkshändergehirn richtig ist. Und dadurch lösten sich irgendwie etliche Blockaden. Also ich mache überhaupt keine Fehler. Also weder grammatische noch orthografische. Es sei denn, diese legasthenischen Flüchtigkeitsfehler, wenn ich nicht aufpasse. Aber ich passe ja auf. Naja, und in der Zeit, als ich in so einer kleinen Druckerei gearbeitet habe, habe ich ein bisschen, also zumindest richtig ernsthaft angefangen zu lesen. Dass man sich mit Schrift und Geschriebenen beschäftigen musste, das ist eh klar. Ich weiß nicht, ich glaube, es war Hegel, der die Schriftsetzer und Drucker mal die plebejischen Schultern der Aufklärung genannt hat. Das heißt, die konnten natürlich, wenn man irgendwie ein Problem hatte, ein grammatisches oder ein orthografisches, musste man nur einen Setzer fragen. Die können sich auch ausdrücken, weil die ja, das sind ja sozusagen zwangsgebildete Proleten gewesen. Die mussten einfach lesen den ganzen Tag, den größten Schrott und manchmal auch ein paar gute Sachen. Und sie waren sehr eigenständige und eigensinnige, weil gebildete Arbeiter, die sich früh organisiert haben und sich nie die Butter haben vom Brot nehmen lassen, die waren ja auch sehr wichtig. Das waren schon erstmal auch Leute, denen zu begegnen sich gelohnt hat. Ja?
Glauben Sie eigentlich, dass der Beruf des Schriftsetzers auch dazu geführt hat, dass Ihre Bücher so unglaublich konzentriert und
verknappt. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Für mich hat es damit zu tun. Weil natürlich, wenn man da steht vor diesem Kasten mit dem Winkelhaken, das dauert, wie so ein alter Setzer, also Witz hieß immer, nicht rumstehen, setzen. Weil man setzte sich ja so gut wie nie. Man stand den ganzen Tag meistens unter so einer Glühbirne. Und dann merkst du natürlich jede Redundanz, jedes überflüssige Wort. Dann fragst du dich, meine Güte, der Text, wenn er halb so lang gewesen wäre, wäre er doch eh besser gewesen. Ja, man musste, das hat er doch schon gesagt. Mhm. Weil du musstest ja mitlesen. Du musstest ja wirklich, konntest ja nicht setzen, ohne den Text zu verstehen und mitzulesen. Und das ist mir sozusagen in Fleisch und Blut übergegangen. Dagegen habe ich einen fast physischen Widerwillen. Also Wortschleifen, Redundanzen aller Art, Geschwätzigkeit, das kann ich alles nicht ertragen.
Die Bücher sind auffallend schmal und konzentriert. Wie schreiben Sie eigentlich? So im Fluss oder geht das?
Immer mehr wie häkeln.
Die Bücher von Ihnen durchziehen bestimmte Typen. Es sind schräge Typen, sind keine Gewinner. Der gewinnende Verlierer wäre mein Held, haben Sie mal gesagt. Das fand ich eine schöne Formulierung. Wo finden Sie diese Menschen?
Die erfinde ich mehr, als dass ich sie finde. Die gibt es natürlich so gar nicht. Aber es ist der Wunsch, dass sozusagen dass Menschen, wo man sieht, der fällt auf die Schnauze und steht nicht wieder auf, ist nur eine Frage der Zeit, dass sie eben nicht scheitern. Das ist... Ich imaginiere natürlich auch und projiziere meine Wünsche auf meine Figuren. Natürlich wünscht man sich, dass dieser Spruch davon, dass der Verlust der Gewinn wäre, dass der wenigstens einmal stimmt. Und eine Geschichte erzählen kann der Versuch sein einer Beweisführung in dieser Sache. Ja, man versucht ja, das Leben immer fort zu korrigieren, auch beim Schreiben. Es gibt immer einen winzigen Einfall. Für das Buch davor, da geht es darum, dass eine junge Frau beim Klauen erwischt wird von einer Lappalie. Hat einfach nur 3 Baumkerzen geklaut, ist aber erwischt worden.
Verfrühte Tierliebe heißt das Buch.
Ja, genau. Und daraus wird eine ganze große Geschichte. Real liegt der Geschichte nur zugrunde, dass ich mal dabei war, wie eine geschnappt wurde, die in Bund Mohrrüben. Und dann kommen Sie bitte mit und so. Und dann gingen die zu so einer Hintertür. Und dann habe ich mich gefragt, was wird hinter dieser Tür sein? Und daraus, also aus den Übertragungsängsten, wenn Icke jetzt klauen würde und mich schnappt so einer, und wo bringt der mich hin? Was passiert dann? Daraus wird die Geschichte. Ich glaube, das habe ich auch von den Amerikanern gelernt, dass es ganz gut ist, wenn man als Autor seine Figuren mag und nicht hasst, also eher liebt.
Was ist die Voraussetzung, so genau beobachten zu können?
Das Beobachten können entwickelt sich beim Beobachten. Mhm. Als Kind habe ich beispielsweise immer irgendwie runtergeguckt und nicht hoch. Und dann irgendwann bin ich in die Knie gegangen und dann siehst du natürlich die ganzen Ameisen, die irgendwas quer in den Beißern über die Gehwegplatten schleppen und fragst dich, das sieht aber irgendwie, wie sieht denn das aus? Und dann im nächsten Mal nimmst du eine Lupe mit und schon bist du mitten beim Beobachten. Also so eine Sache muss man wirklich als Kind und Jugendlicher lernen, sonst lernt man es nicht mehr. Ja. Trödel nicht rum. Sollte man zu Kindern nicht sagen, weil wenn die trödeln, arbeiten die schwer. Lies lieber irgendwie oder mach deine Schularbeiten. Genau das hat natürlich dazu geführt, dass ich erst recht drum getrödelt habe. Das heißt, irgendwelche Ameisen beobachtet oder aus dem Nest gefallene tote Spatzen oder sonst irgendwas. Und wenn ich Rumtreiber beobachte, so Kinder, die so durch die Gegend bummeln und man muss nur mal gucken, was die eigentlich machen. Die beobachten auch.
Mhm. Aber Sie beobachten ja jetzt nicht nur die Natur und die Ameisen, Sie beobachten ja auch Menschen.
Das kam später, aber so hat es angefangen. Wenn man erstmal gelernt hat zu beobachten, beobachtet man halt.
Gibt es Orte, die besonders geeignet sind?
Nö, gibt es nicht. Jeder Ort ist gleichermaßen dafür geeignet, außer, sagen wir mal, eine leergeräumte Speisekammer mit 4 kahlen Wänden. Ansonsten, klar, also alle Orte, wo Menschen umeinander stolpern, öffentliche Räume sind dafür nicht weniger geeignet als irgendwie ein Blumentopf oder der Wald oder ein Garten.
Ich möchte mal wieder von der Literatur zu Ihrer eigenen Biografie.
Na klar.
Stichwort 1984, da sind Sie aus der DDR ausgereist. dem ging voraus. Sie hatten einen Text an Fischer Verlag geschickt. Sie waren ein Jahr in der Mongolei gewesen.
Und ich habe einen Ausreiseantrag
gestellt. Und sie haben einen Ausreiseantrag gestellt.
Und es ging dann relativ schnell, weil 1984 die letzte große Ausreisewelle war. Mhm. Also da hatte der Staat die irrwitzige Hypothese, wenn wir uns jetzt von allen trennen, die nicht mehr hier bleiben wollen und mit uns nichts mehr zu tun haben wollen, mit von allen auf einen Schlag, dann sind ja nur noch da, die irgendwie ganz einverstanden mit uns sind. Mhm. Das hat sich natürlich als fulminanter Irrtum erwiesen, aber das war die These. Ja.
Entlassung aus der DDR-Bürgerschaft, das ging meistens relativ schnell. Das war ein Formular und ein Gepäckstück durften Sie mitnehmen. Und dann ging es nach West-Berlin. Was haben Sie denn da mitgenommen?
Die kommen morgens und sagen dir, bis 11 Uhr musst du draußen sein. Das wurde so gemacht, weil sie natürlich verhindern wollten, dass diese opulenten Abschiedsfeste immerfort stattfinden und die nächsten vier schwermütigen Betrunkenen noch im Bierrausch mit einem vollgekrakelten Zettel sich irgendwie aufmachen zum Amt. Ne? Mhm. Deswegen, die wollten einfach, dass man möglichst ohne viel Aufsehen zu erregen verschwindet.
Das heißt, es gab auch wenig Abschied?
Gab wenig Abschied, weil die Freunde standen dann einfach eines Tages vor der Tür und da war keiner mehr. Du hast es wirklich am selben Tag erfahren, morgens. Mhm. Und in der Regel hattest du dann maximal 3 Stunden Zeit. Man darf nicht vergessen, wir hatten ja keine Telefone. Mhm. Du konntest nicht irgendwie schnell Leute anrufen und sagen, ich muss in 2 Stunden raus. Auch Ost-Berlin war groß genug immer noch, um irgendwie jetzt diese 2 Stunden durch die Gegend zu laufen und Freunden zu sagen, ich verschwinde. Mhm. Das machst du nicht, sondern setz dich hin und guckst wirklich, was nimmst du nun mit von dem wenigen, was noch da ist. Weil man hatte ja schon alles verkauft. Die Möbel, die Pullover, die Bücher. Das ist etwas, was auch nicht jeder weiß, dass die Ausreiseanträge gestellt hatten, die auch genehmigt worden waren, ja nicht mehr arbeiten durften. Also kein Geld mehr verdienen durften. Und die warteten und warteten und warteten und pumpten ihre Freunde an. Die Freunde waren aber schon von anderen Ausreisekandidaten an. Also wenn man dann in eine Kneipe kam, guckten alle irgendwie betont in die andere Richtung. Ja? Weil sie dachten, oh, die warten immer noch auf ihre Ausreise. Der braucht sicherlich wieder einen Zehner. Und die braucht wieder, die fragt dich jetzt gleich, ob sie ihr mal 20... Man hat ja immerfort die Freunde angepumpt. Weil wovon sollte man denn leben? Die meisten, also in meinem Falle, ich hätte auch in der Familie Kind mehr fragen können. Ne? Mhm. Weil mit denen war ich ja nun, das war ja völlig vorbei. Ne? Einige Freunde von mir haben für mich meinen ganzen Schrapel verkauft. Mhm. Sind damit losgezogen und gesagt, ich kann das besser verkaufen als du. Da war nicht mehr viel zum Einpacken.
Gab es etwas, um was Ihnen richtig leid tat, dass Sie es nicht mitnehmen konnten?
Nö, gab's nicht. Nee. Also wenn, dann wären es Menschen gewesen, aber keine Sache. So eine kleine Hütte, die wir da so hatten in Kolberg, so ohne Wasser und ohne elektrischen Strom, da war ich manchmal zum Pilze sammeln und so. Die hätte ich gerne behalten oder mitgenommen. Die ist dann danach auch völlig verfallen. In Kolberg bei Königs Wusterhausen war das. Aber das ist das Einzige. Ansonsten war mir das vollkommen egal. Vergessen hatte ich zum Beispiel Familienfotos, habe ich überhaupt nicht mitgenommen. Aber das war sicherlich mehr so ein freudsches Vergessen, die wollte ich vergessen.
Waren denn viele schon hier im West-Berlin von den Freunden? Also kamen sie nach
Einige, aber wirklich gute Freunde, nur einer. Die meisten kamen nach mir.
Sie haben aber immer gesagt, es war eine Befreiung.
Das war eine Befreiung, natürlich. Es war eine Katharsis. Man war von aller Last befreit, also von der guten wie von der schlechten. Das Wort Katharsis seitdem verstehe ich es eigentlich. Man steht plötzlich da und denkt sich, jetzt kannst du mit dieser Urkunde nach Marienfelde fahren oder auch nicht. Also was wäre, wenn jetzt, das ist so beginnen Geschichten, ein Windstoß kommt, entreißt dir das Ding und du stehst da und hast nichts in der Hand. In dem Moment bist du einfach staatenlos oder so. Ja? Du bist zwar von irgendwo verabschiedet, aber noch nicht in dem anderen angekommen. Immer noch in der gleichen Stadt, wohlbemerkt, ne? Jetzt gehst du nach Marienfelde und machst dieses Einbürgerungsverfahren durch oder du lässt es bleiben oder, tja, was denn nun? Ne? Das Wort vogelfrei ist schon wunderbar.
Sie kamen von Ost-Berlin nach West-Berlin. Was war Ihnen da vertraut? Gab es irgendwas, wo Sie sagten, das ist eigentlich dasselbe?
Ja, merkwürdigerweise nach dem ersten Hinschauen sehr vieles. Also man darf ja nicht vergessen, dass auf den Landkarten, die man in der DDR kaufen konnte, sowohl die Bundesrepublik als auch West-Berlin immer so weiß schraffierte Fläche war. Und die Sperranlagen, die Grenzbefestigungsanlagen waren so opulent, dass man sozusagen nach West-Berlin überhaupt nicht gucken konnte. Nicht mal von der Aussichtsplattform des Hotels Berolina. Also da konnte man ein bisschen was sehen. Aber deswegen natürlich auch dieses helle Flutlicht. Eigentlich sah man nur so einen glitzernden Streifen. Von der West-Berliner Seite aus konnte man direkt an die Mauer treten, schon alleine mal das. Da wurde einem klar, dass das die tatsächlich also mitten durch Straßen hindurch ging und dass die Straße da einfach weitergeht. Und dass, wenn man jetzt die bunten Drapagen, also so diese bisschen Reklame und Werbung, und wenn man das abmacht von den Häusern, dass man dann riechbar, erkennbar die Stadt Berlin ist. Dieselben, meine, West-Berlin war damals noch nicht so schick wie jetzt. Da gab es auch immer noch diese Straßen.
Es gibt einen frühen Text von Ihnen, da beschreiben Sie, Stichwort Sprache. Man könnte ja denken, dass Berlinern in Ost und West hat sie sozusagen wieder in die Heimat gebracht. Da sind Sie in Charlottenburg am Lietzensee und ein kleines Mädchen fragt Sie höflich, woher Sie denn kämen. Sie seien wohl fremd, so wie Sie hier sprechen würden. Das heißt, die Sprache, also des Berlinern, war zumindest nicht etwas, was Sie hier sofort wiederfanden und Sie heimisch fühlen ließ.
Ja, die Geschichte hat sich nun wirklich eins und eins zugetragen. Also ich habe eine Freundin besucht, die hatte ihr kleines Kind auf dem Arm und wir gingen da am Lietzensee spazieren. Und Lietzensee war für mich immer Georg Heim am Lietzensee. Also viele der expressionistischen Gedichte spielten genau in dieser Gegend. Und ich stand da nun und dachte, was ist denn das für eine komische Pfütze? Wie konnte man denn hier überhaupt Schlittschuh laufen? Und vielleicht war der Lietzensee früher auch mal größer, keine Ahnung. Jedenfalls war da so ein Mädchen in so einem weißen Kleid und es hatte so eine Seifenblasenmaschine, wo man so durch, riesen Seifenblasen. Und das kleine Kind von der Freundin, will auch sowas, will auch so. Und ich sagte, ich klär die Situation und hock mich zu dem Kind und sage, könntest du in meinem schönsten Hochdeutsch, könntest du uns bitte mal deine Seifenblasenmaschine leihen? Und da guckt die mich so an und sagt, sie sind wohl nicht von hier. Und ich sage, wie kommst du denn jetzt darauf? Ich fühlte mich ertappt eigentlich, weil ich war ja wirklich noch ganz frisch in West-Berlin. Ich sage, wie kommst du denn darauf? Und da sagt die, naja, weil sie Berlinern. Fand ich super. Die Kleine war natürlich nirgendwo anders geboren als in Berlin. Aber das ist etwas, was ich erst viel, viel später verstanden habe. Es gibt ja viele gebürtige West-Berliner, zum Beispiel Judith Herrmann ist aus Neukölln. Hört man überhaupt nicht, ja. Das war das war plebejisch, das war schmuddelig, das war proletarisch. Also Berlinern wurde von den West-Berliner Müttern offenbar zu Hause strengstens untersagt. Ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, wie ich mit einem West-Berliner Freund nach der Mauer nach Königs Wusterhausen gefahren bin in so eine Dorfkneipe, wir essen Kohlrouladen. Das war sein erster Besuch im Osten. Da sagt er zu mir, also wir waren ja nur auf dem Lande, allerdings Rand Berlin. Wieso Berlinern die hier eigentlich alle? Sagte der ziemlich laut. Und da kam der Wirt an den Tisch und sagte, dafür, dass du aus deinem scheiß West-Berlin nie rausgekommen bist, sprichst du aber auch ein ganz gutes Brandenburger Platt. Da war der fertig, der West-Berliner, ja. Der verstand, der wusste nicht, dass das, was er sprechen konnte und manchmal auch sprach, Brandenburger Platt ist. Na gut, also ich habe hier die erste Zeit gedacht, es gäbe gar keine West-Berliner, weil man sie nicht hören konnte. Ne?
Gleichwohl in Ihrem Roman Böse Schafe spricht Harry von seiner Soja als von Mausepuppe. Mausepuppe nennt er sie. Das ist
ein
ja
ganz und gar Berliner Ausdruck.
Genau, wo haben Sie den her?
Mal gehört, auf der Straße.
Osten oder Westen?
Westen, Westen, in Schöneberg.
Na, gucken Sie mal. Also.
Ja, ja, es passiert. Aber in dem Moment, wo man einen West-Berliner an der Sprache erkannte, dann war das eben ein Junkie oder war das jedenfalls einer von Jans unten oder ein Spandauer. Also das waren ja die Einzigen, die noch mit einigem Stolz irgendwie Berlin hatten. Allerdings anders als wir im Osten, sozusagen nur mit so einer kleinen Einfärbung. Ja, also so gibt ja auch dieses vornehme Berlinern.
Das Gepflegte.
Das gepflegte Berlinern, genau. Das konnten die sehr gut.
Aber Mausepuppe ist nicht gepflegtes Berlinern.
Doch, kann man auch auf gepflegtes Berlinerisch sagen. Na, Mausepuppe? Doch, das geht schon mit so einer kleinen Schippe.
Hm? Mausepuppe.
Ja.
Das ist ein Liebesroman, Die bösen Schafe, die Geschichte einer verzehrenden Liebe zwischen Soja, einer Schriftsetzerin.
Einer ehemaligen, die jetzt Blumen verkauft.
Die dann Blumen verkauft, ja. Republikflüchtling mit großem Herzen und Harry, einem Junkie, der auf Bewährung aus dem Knast ist, HIV-positiv. Sie liebt ihn abgöttisch. Und als sie sein Tagebuch liest, stellt sie fest, dass sie nicht existent ist in diesem Tagebuch, dass sie da gar nicht vorkommt. Das ist eine wirklich herzzerreißende und manchmal zum Heulen traurige und wunderbare Liebesgeschichte. Und manchmal ist sie auch ziemlich komisch. Warum soll ich da auch lachen?
Ja, also da, ich zitiere ja gerne mal die berühmten Kollegen. Bei Hölderlin heißt es immer, lacht ihr und scherzt ihr, oh Freunde, ihr müsst, oh Freunde, ihr müsst, denn dies sollen Verzweifelte nur. So ist das, weil natürlich die grimmige Komik. Ich habe mal von jemandem, das fand ich einen sehr, sehr klugen Satz, von einem sehr einfachen, sogenannten einfachen Menschen. Ich habe in meinem Leben ja niemals einen einfachen Menschen getroffen. Jedenfalls von einem Menschen, dem man einen solchen Satz nicht auf Anhieb zugetraut hätte, gehört, Ironie und Komik, das ist doch Notwehr. Und das ist es oft auch. Also wenn du irgendwie klein und armselig bist und auch nicht besonders stark und ein großer, kräftiger Kerl will dir auf die Schnauze hauen, dann hast du nur eine Chance, du musst den zum Lachen bringen. Dann haut er dich nicht mehr. Ja, und in dem Sinne, also das ist schon die wirkliche Komik, die ist also nichts per se Akademisches, das ist was Plebejisches. Ich schreibe über zwei Berliner und sie sind beide recht plebejische Figuren, also taugenichtse, Tagediebe, wie immer man sagen will. Durch das Komische wird sozusagen das Verzweifelte ja eher unterstrichen als geschwächt. Das ist ja das Merkwürdige an der Ironie oder am Grotesken oder so. Für mich war das auch eine Überraschung, dass das eine Liebesgeschichte wurde, weil eigentlich wollte ich eine Parabel auf die Stadt Berlin schreiben. Deswegen ist Harry ein Westberliner und Soja ist eine Ostberlinerin. Und das ist eine Abhängigkeitsgeschichte natürlich auch. Und die hatte ich zunächst erstmal auch nur vor. Also Heroinabhängiger und die Co-abhängige Soja. Ne? Dass Liebe und Abhängigkeit unheimlich viel miteinander zu tun haben kann, wurde mir erst beim Schreiben richtig klar. Und dabei, als ich versucht habe, irgendwie meine Figuren lieb zu gewinnen, was mir dann auch gelungen ist.
Aber ist es Ihnen manchmal auch so gegangen, mir als Leserin, ich gewinne die auch zunehmend lieb, diese Soja, und manchmal möchte ich sie schütteln und
denke, natürlich,
lass diesen Typen doch endlich gehen.
Eigentlich ist sie ja jemand, der nichts Geringeres versucht, als jemanden das Leben zu retten. Ja, und sie ist eine einsame Figur aus dem Osten, die da noch keinen kennt im Westen und läuft mit so einem Liebesbedürfnis durch die Gegend wie mit einem Kaffeewärmer und dem Erstbesten, der des Weges kommt, dem stülpt sie das Ding über und das ist Harry. Mhm. Und der kann gerade eine Kaffeemütze brauchen, weil er sich nämlich verstecken muss, weil er so eine Therapie statt Strafemaßnahme abgebrochen hat und zurück in den Knast müsste, wenn er nicht bei Soja unterkriechen könnte, die sie um alles kümmert.
Aber das wärmt sie ja nicht.
Naja, sie findet ihn ja schon, also sie ist ja froh, dass überhaupt jetzt mal einer von ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen Gebrauch macht. Das ist ja auch das Gefühl, was man hatte, wenn man aus dem Osten in den Westen kam. Man hatte das Gefühl, dass man im Osten natürlich auch eine ganze Menge gelernt hat, dass das hier aber total unbrauchbar ist, dass das hier niemand benötigt, dass die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die man sich dort zugezogen hatte, hier vollkommen irrelevant waren.
Was denn?
Naja, zum Beispiel das Bedürfnis, Menschen, auch die niedrige Tätigkeiten verrichten, mit Achtung zu begegnen, ohne Arroganz, eine gewisse soziale Kompetenzen, also Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit, die Fähigkeit sozusagen, die Schuld und den Fehler zuerst bei sich zu suchen. Das war im Osten ungeheuer Mode. Damit fällst du hier nur auf die Schnauze, weil das ist gleichermaßen ein Schuldeingeständnis. Wenn du den Fehler bei dir suchst, dann bleibt der auch bei dir, selbst wenn du ihn gar nicht hattest. Ja? Also in dem Moment, wo du einen Laden betrittst und sagst, da stehst anklagend mit dem Stecker in der Hand und kannst sagen, es könnte aber auch sein, dass ich den aus Versehen nicht in die Steckdose, sondern in den Blumentopf gesteckt habe. Dann sagt der Verkäufer, damit ist die Sache für mich erledigt. Ja, das, Ihr Garantieanspruch gilt ab jetzt als erloschen oder so. Würden Sie mir das bitte schriftlich geben? Oder irgend so ein Quatsch. Ne? Also so bestimmte Fähigkeiten, die man im Osten erworben hatte, widerwillig manchmal, waren hier erstmal zu gar nichts zu gebrauchen.
Gilt das immer noch?
Nicht mehr. Nicht mehr in dem Sinne, weil diese Fähigkeiten sind den Ostlern irgendwie auch verloren gegangen. Das geht schnell. Ja? Dafür haben sie aber die anderen nicht unbedingt gewonnen. Das ist die andere Seite des Problems.
Also die Westfähigkeiten.
Die Westfähigkeiten, die es ja auch gibt.
Was wäre das?
Ja, Takt. Takt, Zurückhaltung. Erstmal zuhören. Egal warum. Ja? Nicht gleich Lebensgeschichte auspacken, dem anderen irgendwie das eigene Schicksal über die Rübe stülpen, wie eine Mülltonne und deren Inhalt. Ja. Im Osten ist man Schnellkumpel gewesen, aber meine Westfreunde, das hat eine Weile gedauert, die waren dann doch erstmal ein bisschen reserviert, aber wenn du die dann hast, dann hast du einen Freund. Mhm. Also auf den kannst du dich dann auch besser verlassen und mehr. Sicherlich gibt es auch hier Leute, die wie nur Märchen und Schnee erzählen, aber seltener. Ja, und noch was ganz, ganz wichtige Eigenschaft habe ich vergessen, die auch ganz extrem West- und Ostsozialisierte unterscheidet. Gerade auch Frauen, wenn du sagst, meine Güte, bei welchem Friseur warst du denn? Wie sieht das denn aus? Oder dieser Pullover, dieser quergestreifte, also nimm's mir nicht übel, aber der ist für Konfektionsgröße 44 nicht die günstigste Variante. Dann wird die sich sofort von dir komplett in Frage gestellt fühlen. Ja, also Kritik wird nie als das verstanden, als was es gemeint ist. Das ist zum Beispiel auch, was mit Aufrichtigkeit zu tun haben kann. Man muss es ja jetzt nicht so pampig sagen, wie ich es gesagt habe, sondern wird immer verstanden als Ablehnung der gesamten Person. Das war eine ganz wichtige Erfahrung für mich, dass die Menschen, denen ich in West-Berlin begegnet bin, ob jetzt Berliner oder nicht, viel konfliktfähiger waren. Wenn du zwei Menschen hast, die irgendwie einen Konflikt lösen müssen, und sich nicht streiten können, weil sie befürchten müssten, der andere fühlt sich total abgelehnt, dann ist das nicht möglich. Und das ging hier.
Nun haben wir den Osten und den Westen nicht mehr. Die Mauer ist gefallen. Es gibt kein West-Berlin und kein Ost-Berlin mehr, sondern nur noch ein neues Konstrukt. Sind diese ganzen Eigenschaften noch da, so wie Sie sie beschreiben?
Ja, bei den Menschen, die so in meinem Alter sind und älter, zum Teil ja. Also Eigenschaften, so wirklich Eigenschaften, Charakteristisches, Prägendes, das zieht man sich ja früh zu. Mhm. An der Oberfläche kann sich da vieles irgendwie mal verändern. Meine Oma hatte dazu einen wunderbaren Satz, die sagte immer, der Mensch ist wie eine Arche Noah. Es sind alle Tiere an Bord, aber nie sind die auch alle gleichzeitig an Deck. Mhm. Das heißt, der Mensch verfügt über ein ganzes Arsenal von Eigenschaften, die je nachdem, wie die Situation beschaffen ist, zum Vorschein kommen. Aber die Prägungen, die zieht man sich früh zu und die bleiben, glaube ich, auch.
Zum Schluss nochmal zum Gedenkjahr 2009. Mit dem Mauerfall wird ja nun in diesem Jahr auch des Untergangs der DDR erinnert. Sie haben mal gesagt, die DDR fehlt mir nicht, nur ich fehle mir manchmal. Wie ich damals war, so unkorrumpiert und so leidenschaftlich und so gütig und jung. Und das werde ich nie mehr.
Stimmt.
Ja, aber ist das jetzt ein Problem des Systems oder des Laufs der Dinge?
Das ist ein Problem des Älterwerdens. Also ich sage mal, ich habe mein nasses Pulver natürlich auch früh verschossen. Ich war wirklich eine Altruistin vor dem Herrn. Ich habe mich also über jede Geschöpf gebeugt und die sagte, was kann man denn da jetzt machen? Das, die Kraft und Energie habe ich natürlich nicht mehr, weil jetzt ist für mich schon auch wichtig, dass ich noch ein Buch zu Ende bringe. Oder ich habe auch gemerkt, dass es viel effektiver ist, also was Gutes zu schreiben, als irgendwie jemandem die Hand zu reichen und ihn dann doch an irgendeiner Stelle wieder alleine lassen zu müssen, weil man ein eigenes Leben hat oder so. Das, auch jetzt passiert das natürlich noch, was weiß ich. Ich wohne im Wedding am Leopoldplatz, da sitzt eine Frau, seit einem halben Jahr saß die den ganzen Winter über mal auf so einer Treppe und ich, als ehemalige Psychiatrie-Krankenschwester, erkenne natürlich, eine hochagitierte Schizophrene, die Stimmen hört wie verrückt. Und ich rufe den sozialpsychiatrischen Dienst an und sage so, es ist natürlich alles, es kümmert sich keine Sau mehr um das alles. Es ist, ich finde das wirklich, das finde ich wirklich monströs und obszön. Also wie viele offensichtlich verwirrte und heruntergekommene Menschen durch diese Stadt trieseln. Und da, also niemand, also bestenfalls schmeißt ihnen einer mal einen Euro hin, ja. Aber niemand interessiert sich dafür. Die komplette ethische Verflachung. Das, aber das hat nichts mit Westen und Osten zu tun in dem Sinne. Sicherlich hat das also, sagen wir mal, mit deutlicherem, vulgärerem Kapitalismus zu tun. Es war egal, wo du hinkommst, ob nach Estland oder nach Beirut oder nach Mexico City. Das ist etwas, was auch überall so ist.
Sie sind aufgewachsen im Ost-Berlin, Sie haben in West-Berlin gelebt. Jetzt haben wir keine Mauer mehr und kein Ost-Berlin und kein West-Berlin. Gibt es ein Plural von Heimat, haben Sie mal in einem Ihrer ersten Bücher gefragt. Gibt es das? Wo ist hier Heimat?
Ja, und der große Polt, von dem stammt natürlich der ultimative Satz zu dem Thema. Heimat, hat er mal gesagt. Heimat, wo ist dein Zuhause? Berlin ist sowieso, sagen wir mal, eine Metapher für Metamorphose. Das war immer so. Ja. Die Karawane zieht immer weiter. Was gestern noch dreh schick war, ist morgen mega out oder so. Bist ein halbes Jahr in irgendeinem Bezirk nicht gewesen, erinnerst dich, da war irgendwie der große Laden für das und das. Kommst da wieder hin und der Laden für das und das ist jetzt der Laden für ganz was anderes oder so. Das ist völlig in Ordnung. Dagegen habe ich auch nichts. Ein bisschen bedauere ich natürlich. Aber das hängt mehr mit meinem Alter zusammen als mit allem anderen. Dass so Dinge, die für mich das Charakteristische dieser Stadt ausgemacht haben, auch verschwinden, klar. Noch 2, 3, 4, 5 Jahre, wenn man dann versuchen wird, Berliner Idiom zu imitieren oder einen Berliner Tonfall, dann klingt das eher also wie, hast du Schnauze voll, Alter oder so. Ja, dann spielt da schon was anderes rein, aber so ist es eben. Und das ist auch okay. Ja,
aber sie bleiben.
Ich gehe irgendwann und zwar in die Grube. Ja, das
ist gut, aber davor, bleiben Sie davor in Berlin?
Ja, das ist mir jetzt, die für mich prägenden Berliner Erfahrungen sind gemacht. Mir ist es jetzt egal, wo ich lebe, ehrlich gesagt. Ziemlich egal. Aber eigentlich suche ich auch schon nach den Relikten.
Und finden Sie sie?
Ja, ich weiß ja, wo ich suchen muss. Noch finde ich sie, das muss nicht so bleiben. Wenn die auch verschwunden sind, dann ist mir komplett egal. Aber das ist auch so ein Luftwurzler zu sein, das hat auch viele Vorteile.
Sagt die Berliner Schriftstellerin Katja Lange-Müller im Gespräch mit Magdalena Kemper. Eine Wiederholung aus dem Jahr 2009 anlässlich des 75. Geburtstags von Katja Lange-Müller am 13. Februar.